Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, ich mache mir keine Gedanken, was meine Zukunft betrifft. Tatsächlich so. Mir ist das Wichtigste, dass diese Mannschaft Erfolg hat. Und da liegt mein kompletter Fokus, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, mit dieser Mannschaft. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen einfach mal viel Erfolg, weil ich finde, es sind alle tolle Jungs, die auch einfach menschlich top sind. Und deswegen, da liegt mein Fokus. Ich bin sehr optimistisch, dass die Mannschaft auch das Spiel gewinnen kann und wird. Unabhängig, wer auf der Bank sitzt.
Die Worte des nun mittlerweile ehemaligen Trainers des VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, nach dem 0:1 am Sonntagabend gegen den 1. FC Union Berlin. Es ist die 219. Podcast-Folge und ja, es ist leider mal wieder soweit, dass wir einen Trainerwechsel hier bewerten, einordnen und analysieren müssen. Und das ist zwar nicht schön, aber da müssen wir durch. Philipp Meisel, grüß dich.
Christian Pavlic, Grüße, retour, Grüße an euch da draußen, wie immer, wie üblich. Ich hoffe, man versteht mich gut. Meine Stimme hört sich so ein bisschen an wie, ja, durchgekaut, so durchgekaut, wie der VfB sich momentan auf dem Platz präsentiert, zumindest was die Ergebnisse angeht. Ja, es ist so, wir müssen einen Trainerwechsel einordnen. Wir müssen einen einordnen, der vielleicht mehr Tragweite entwickeln wird, als manch einer jetzt noch glaubt. Und das ist schade. Also das ist, kann ich dazu sagen, weil ich eben diesen Trainer als einen der empathischsten, auch, sag ich mal, technisch, taktisch, inhaltlich besten, menschlich teilweise überragenden kennengelernt habe in all den knapp 15 Jahren, die ich mich jetzt in dieser Branche bewege. Insofern hat es der VfB da ganz, ganz gut erwischt gehabt. Am Ende hat leider die Mehrheit der Entscheider den Daumen gesenkt, Christian. Aber der Reihe nach, wollen wir mal anfangen mit dem, was wir 90 Minuten lang, 90 plus ein paar Zerquetschte im Stadion gesehen haben, oder? Würde ich sagen.
Müssen wir, ja. Zuerst will ich noch anfügen, dass ich komplett d'accord bin mit dem, was du gerade gesagt hast. Also das ist schon ein schwieriger Moment. Zum einen das rein taktische, analytische. Wir haben ja auch in der vergangenen Woche mit Steffen Görsdorf lang und ausgiebig darüber gesprochen, aber das andere wirklich auch diese menschliche Komponente. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Trainer auch so gemocht habe, und das hat noch nicht mal was mit dem VfB zu tun. Wir haben auch Freundinnen, Freunde am Montag geschrieben, die Fans ganz anderer Vereine sind, die gesagt haben, alle unisono, boah, schade. Also wir hatten ja Zeiten beim VfB, da wurden Trainer mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, das ist diesmal ganz anders gewesen. Naja, es ist, wie es ist. Kommen wir zum Spiel. Sonntagabend, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber es gibt manchmal so VfB-Spiele, und das sind normalerweise in den vergangenen Jahren oftmals so Heimspiele gegen den FC Augsburg gewesen, wo man dann gewusst hat, jetzt geht's dann langsam da nieder, auch mit Blick auf den Trainerposten. Ich hatte dieses Gefühl durchgehend am Sonntagabend. Ein Herbstabend, dann wird's immer kühler, ein unangenehmer Gegner, ein komisches Spiel, und irgendwie, auch wenn der erste Durchgang des VfB ordentlich war, ich würde nicht mehr sagen als ordentlich, weil wir bewegen uns tatsächlich immer noch bei einem sieglosen Bundesligisten, der Schwierigkeiten hat, Tore zu erzielen. Ich hatte die ganze Zeit, und wir hatten das ja, wir können das ja jetzt an der Stelle auch erzählen, wir schreiben ja hin und wieder während der Spiele, und ich hatte dieses Gefühl, das Ding geht einfach 0-1 aus, Ecke, Kopfball. Wie gesagt, da kommt irgend so ein Marvin Friedrich, wie damals im Relegationsspiel. Das war eine sehr, sehr vergleichbare Szene, Ecke, Kopfball. Und irgendwie hat es genau sowas gebraucht. Und ich kann mich an so viele trostlose VfB-Heimspiele erinnern im Vorfeld eines Trainerwechsels. Und das war eben so eins. Da gab es mal 0-1 gegen Hertha. Da hat mal Preetz so einen reingeömmelt, noch zu den Zeiten damals. Dann gab es eben diese Augsburg-Spiele. Und dieser Sonntag war für mich auch so. Ich hatte, obwohl der VfB ordentliche Ansätze gezeigt hat, komischerweise nie das Gefühl, dass es zum Dreier reichen wird. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ich sehe ich anders.
Zum das Teil, ist schon mal gut.
Zum Teil deutlich anders. Also ich hatte dieses Gefühl nicht. Ja, ich hatte das Gefühl, das war gar nicht um das Gefühl, sondern ich habe eine Mannschaft gesehen, die ihrem Trainer folgt, die das umsetzt, was vorgegeben wird, die es aber leider nicht besser kann. Und das ist meines Erachtens das grundlegende Problem, über das wir hier reden. Das ist ein Qualitätsproblem. Diese Mannschaft kann es nicht besser. Zumindest in ihrem jetzigen psychisch-emotionalen sportlichen Zustand kann sie es nicht besser. Ich halte diesen Trainerwechsel für falsch. Ich halte ihn für verfrüht. Hätte ich eine Entscheidung treffen müssen als sportlicher Entscheider beim VfB Stuttgart, hätte ich ihm definitiv die beiden Heimspiele noch gegeben. Weil ein erwartbares 0-1 gegen einen Tabellenführer, noch dazu mit so einem Auftritt, wo du gesehen hast, die Mannschaft marschiert, sie ist vollkommen intakt. Es ist kein Indiz da, dass der Trainer die Kabine verloren hätte, wie manch ein Journalist, der alle Jubeljahre mal auf der Tribüne sitzt und meint, er wäre nah dran, behauptet hat. Sondern da passt's, da hat's gepasst, auch am Sonntag noch. Diese Mannschaft kann's nicht besser. Dass du dann durch den gefühlt x-ten, ich glaube das siebte ist es, Standard, in dieser Saison mal wieder ein Tor kassierst, mit einem simplen Move wie im Basketball, dass die einen Blocker hinstellen, der den Mann, der vorne am Fünfeck zum Kopfball hochgehen soll, ja, der den Ball, den Paul Jäckel, der wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder ein Tor schießen wird, der den verhindern soll, diesen Kopfball, der wird simpel geblockt und das reicht aus, ja. Union macht mit anderthalb Torchancen diesen Treffer, nimmt 3 Punkte mit. Davon abzuleiten, dass ein Trainerwechsel jetzt in dieser Situation der richtige Impuls wäre, ist meines Erachtens nicht die richtige Entscheidung gewesen. Punkt.
Ich kann jedes deiner Argumente verstehen. Es ist bei mir ein bisschen so der Blick auf die Gesamtsituation. Auch jetzt mit Blick, wir werden jetzt gleich noch ausführlich über den Aspekt der Trainersuche und des Status quo sprechen, auch mit Blick darauf. Mein Eindruck am Sonntagabend, auch nach dem Spiel, auch wir haben ja auch den Pellegrino Materazzi auch gerade am Anfang unserer Folge gehört, mein Eindruck war schon, da ist jetzt etwas zu Ende, da ist auch jemand vielleicht auch mit seinem Latein ein Stück weit zu Ende, nicht was seine Qualitäten als Trainer angeht. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, da gehe ich voll mit dir mit, ich würde sogar die These aufstellen, dieser Trainer ist zu gut für diese Mannschaft. Ich glaube auch, ich bin auch der Überzeugung, dass wir diesen Trainer in absehbarer Zeit im internationalen Geschäft an der Seitenlinie stehen werden.
Hast du Atakan Karasos Insta-Story gesehen, ne?
Also, das ist meine feste Überzeugung, dass dieser Trainer zu gut war für dieses Spielermaterial, für diesen Kader, den er hatte, weil die ganzen Probleme und die ganzen Mängel, die haben wir auch in der vergangenen Woche ausdiskutiert und die sind jetzt am Sonntag wieder zutage getreten. Du hast das Gegentor gerade beschrieben. Es ist ja nicht so, dass Pellegrino Materazzo das nicht erkannt hätte. Ja, auch dieses Thema gegen den Ball verteidigen, Ballbesitzphasen, Ballverlustphasen, das sind Themen, die er vom ersten Trainingslager an als elementar angesehen hat. Wenn seine Mannschaft ihm da nicht folgen kann, dann ist es halt so. Er hat dann eben in seiner Person irgendwie dann doch nicht geschafft, diese Kompetenzen, die er aus meiner Sicht zweifellos hat, auf diese Mannschaft zu übertragen und eben nicht abgeschafft, diese Kinderkrankheiten, die immer kommen, diese, naja, gerade flickst du irgendeine andere Baustelle, dann kriegst du woanders das Tor, gerade hast du Standards im Griff, dann pennst du direkt nach dem selbst erzielten Tor und. Das ist so ein bisschen das.
Nur, also dass wir uns nicht falsch verstehen, Christian, ich spreche Ihnen hier keineswegs von sämtlichen Fehlern frei, im Gegenteil.
Ja,
natürlich,
ja, klar,
hat jeder Beteiligte sein Schärfchen zu so einer Situation beigetragen, ist doch ganz klar.
Absolut. Und also das ist sozusagen der eine Aspekt, dass ich die Entscheidung nach diesem Spiel am Sonntag für nachvollziehbar halte. Auf der anderen Seite, jetzt den Blick nach vorne gerichtet, es ist ja offenbar so, das können wir jetzt vorwegnehmen, wenn wir über den Stichpunkt Trainersuche sprechen, dass ja jetzt noch keiner wirklich genau weiß, wo man eigentlich steht. Also nennen wir das Kind beim Namen. Wir nehmen jetzt Mittwochnachmittag auf. Vielleicht sieht es am Donnerstag schon ganz anders aus, aber momentan steht der VfB mit Blick auf die Trainersuche blank da. Vor einem wegweisenden Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum. Den Pokal klammer ich mal aus. Meinetwegen, selbst in Dortmund solltest du eigentlich die Ambition haben, dann mittlerweile was zu holen bei dem Tabellenstand. Aber vor diesem Spiel gegen den VfL Bochum blank dazustehen, das halte ich halt für fatal. Und dann, wenn jetzt beispielsweise ein Michael Wimmer an der Seitenlinie steht, dann hättest du es auch noch mit Materazzo probieren können, in meinen Augen. So simpel das klingt.
Nochmal, ja. Du gibst dem Trainer diese beiden Spiele. Du gibst ihm diesen Dreierpack gibst du ihm definitiv. Und wenn du dann rasieren musst, dann tu das. Dann steigt der Neue mit einem Spiel im Dortmund ein, wo niemand was von dir erwartet. Wo du nichts zu verlieren hast. Was ist denn, das gibt's für eine bessere Ausgangslage? Ja? Noch dazu kommt, dass dann jeder Spieler im Kader dem neuen Mann zeigen möchte, was er kann, wer er ist, dass er zukünftig da vorne mit dabei sein will, wenn es um die 11 geht, die auflaufen. Ist doch ganz klar, dass dann Impuls mehr Chancen hat als jetzt. Ich finde, diese Entscheidung ist verfrüht, sie ist unausgegoren. Noch dazu, und dazu kommen wir ja gleich, dass du mit Michi Wimmer einen hast, der hat zwar seit Sommer seinen Schein und darf das machen und der ist auch ein absolut ordentlicher Kerl, vollkommen über jeden Zweifel haben, der kann das, ja. Aber er wird halt nicht mehr sein als ein Interimstrainer. Und nach allem, was wir Stand heute, Niko Kovac-Voice, wissen, ist halt die Folge nach einem die Suche nach einem Nachfolger bis jetzt eher so mittelprächtig, ja. Und das ist einfach, so mache ich das nicht. Das ist nicht gut, nicht sauber, entschieden, ausgegoren, kommuniziert sowieso. Und ich wage zu vermuten, dass einfach auch zu viele Köche bei diesem Brei dabei waren und rumgerührt haben. Stichwort neue externe Berater. Ohne es genau zu wissen, aber die werden mit Sicherheit befragt worden sein. Und ich weiß nicht, ob jemand, der seit gefühlt 10 Tagen in dieser Position ist, genügend Einblick, Expertise hat in dem Fall dann auch, um da wirklich Stimmrecht zu haben, ja, dass das Wertigkeit dann auch hat bei der Entscheidungsfindung. Schwierig, ja. Und nochmal, im Endeffekt hängt alles an zwei Situationen. Das ist einmal diese Stocher-Szene nach dem Gegentor, ja, wo der Ball am Schluss gegen den Pfostentitsch schon rausgeht, der einfach nicht drüber will. Und die zweite ist, als Führich über rechts nach da den Ball in die Mitte spielt, Pfeiffer lässt perfekt durch und dahinter sind zwei Mann, die die Situation einfach nicht einzuschätzen vermögen, durchlaufen auf die Grundlinie, anstatt dass sie gestaffelt einlaufen, wie man es in der fucking C-Jugend lernt. Dann steht da einer am Elfer blank, muss nur den Schlappen hinhalten, du schießt das Tor, gehst mit dem Punkt da raus und damit ist meines Erachtens gegen den Tabellenführer genügend geholt gewesen, wäre geholt gewesen, aber es ist, wie es ist. Es ist nicht so passiert und deswegen stehen wir jetzt da und müssen uns Gedanken darüber machen, wie es weitergehen kann.
Du, 30 Sekunden vor der fatalen Ecke hat der VfB, wenn Ahamada den Ball nicht vertändelt, eine 4-3-Situation und läuft in Überzahl auf das gegnerische Gehäuse zu. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ich habe dir doch die Nachricht geschrieben mit dem Flipper-Emoji, weil genau so war es. Ein Jürgen Klinsmann wäre stolz gewesen. Der wurde auch immer verlacht für seinen Erstkontakt. Ja? Wenn, das ist nicht Bundesliga-reif, Mann. Das ist einfach nicht Bundesliga-reif. Und klar, Trainer schwächtes Glied, wenn opferst man, aber ich finde das nicht in Ordnung in dem Fall. Ich bin ein Freund davon, in solchen Situationen, wo der VfB gerade steckt, immer zuerst die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. Und das ist nicht passiert und nicht zu Genüge passiert, meiner Ansicht nach.
Auf der anderen Seite hast du natürlich die Argumentationskette und die haben wir auch lang genug breit getreten und die lässt sich ja auch nicht außer Acht lassen, dass der VfB einfach zu wenige Siege eingefahren hat und dass der VfB im Kalenderjahr 2022 nur 3-mal gewonnen hat und selbst die 3 Siege waren ja, boah, mit Ach und Krach, das heißt, sag ich mal...
4 nimmt den Pokal mit rein, ja.
Genau, und das ist halt auf der anderen Seite auch zu wenig und sozusagen mit Blick jetzt auf die Trainersuche ist das andere, wenn man dann sagen würde, angenommen. Ja, ist jetzt nicht passiert, aber angenommen, der VfB würde direkt am Dienstag schon eine Nachfolge für Matarazzo präsentieren, dann hättest du zwar die Gewissheit, dann wiederum könntest du ja aber sozusagen den Spin drehen und sagen, naja gut, da sitzt der Matarazzo noch auf der Bank und hinter seinem Rücken verhandelt er schon mit jemand anderem. Deswegen ist es ja ein Stück weit auch authentisch zu sagen, wir haben jetzt noch niemanden, weil wir an Matarazzo auch noch am Sonntagabend geglaubt haben, aber... Und das ist der entscheidende Punkt für mich, da bleibe ich dabei. Der VfB befindet sich jetzt in einer der wichtigsten Wochen dieser Saison, weil dieses Spiel gegen den VfB Bochum eine elementare Bedeutung hat. Und in dieser Woche so einen Schwebezustand herzustellen, halte ich für unverantwortlich.
Jetzt nochmal, es gibt genügend Pro- und Kontrapunkte. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, meine Meinung ist die einzig richtige. Aber ich halte den Zeitpunkt und die Art und Weise für völlig deplatziert. Ja? Und ich glaube, dieses Urteil lässt sich auch durch Argumente, ich habe schon einige vorgebracht, auch sehr, sehr gut begründen. Du hast sie eben gerade auch gesagt, das ist so, wie es gemacht wurde, nicht optimal gelöst. Ganz einfach.
Wollen wir mal hören, wie Sven Mislintat am Dienstag am Rande des VfB-Trainings nochmal auf die Trennung von Pellegrino Matarazzo blickt?
Bitte.
In 20 Spielen, Kalenderjahr 22, mit dem daraus resultierenden Punkteschnitt ist dann leider am Ende, auch wenn die Bilder oft besser aussahen, nicht das, was wir brauchen, um die Klasse zu halten. Und dann ist das nach einem gewissen Zeitraum auch nicht völlig ungewöhnlich, dass man dann vielleicht, wir hatten, glaube ich, in der gleichen Zeit davor 8 oder 9 Trainer, ich weiß noch, in 4,5 Jahren 9 Trainer, und hatten jetzt 1000 Tage, 100 Spieler, einen Trainer. Und deswegen möchte ich eigentlich da gar nicht so viel zu sagen, sondern möchte sagen, dass das eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte war. Und ich finde auch, dass in die Analyse einer Entlassung von Rino dazugehört, welche Rahmenbedingungen dieser Club hat und wie viel Unruhe in diesem Club ist.
Schöne Schelle noch verteilt, ja, an den Club an sich und seine Gremien und Entscheidungen, Entscheidungsträger, ja, Entscheider. Grundsätzlich gehe ich aber auch zu Teilen mit ihm mit. Das ist natürlich ein Punkt, der mit reinspielt. Unruhe, ja. Diese Mannschaft konnte nie in sag ich mal, so konzentriert arbeiten, wie es mancherorts vielleicht möglich ist, ja. Dann, und auch das hat Sven Missenthal oft genug und auch meines Erachtens völlig zu Recht angesprochen, das Thema finanzielle Konsolidierung, ja. Wenn du das dritte, vierte Jahr 25 plus x Millionen liefern musst auf dem Mercato, damit hier der Laden weiterläuft, ja, und der Sport alimentiert quasi alles andere, dann ist das eine Argumentation, die tragfähig ist, meines Erachtens, ja. Braucht ein VfB Stuttgart 350 Mitarbeiter? Bei einem 130, 135 Millionen Euro Umsatzclub. Brauchst du das? Weiß ich nicht genau. Ja, kann man definitiv auf den Prüfstand stellen, meiner Ansicht nach. Und das ist das, was Sven damit meint. Und das, da gehe ich mit. Andererseits darf man ihn auch nicht ganz aus dieser Thematik rausnehmen, denn derjenige, der den Kader zusammengestellt hat, mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben wurden, nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ja überhaupt nicht in Abrede gestellt, der hatte halt hier und da nicht unbedingt das glückliche Händchen, wie er es schon anderswo hatte oder auch beim VfB Stuttgart schon mal bewiesen hat. Ja, die Entwicklung wiederum der Leute, die es hätten richten sollen oder jetzt richten müssen, liegt dann wieder beim Trainer. Ja, das ist alles sehr, sehr differenziert zu betrachten. Und egal wie ich es drehe und wende, bleibe ich dabei. Das ist so, wie es passiert ist, unausgegoren und vor allem zu früh passiert.
Kennst du dieses Meme, oh shit, here we go again? So ein bisschen fühlt sich's an beim VfB. Man hat so ein bisschen den Eindruck, man kommt gerade wieder in Zeiten zurück, die man eigentlich hinter sich gelassen zu haben schien.
Dreh mal die Uhr ein bisschen zurück. Vor 5 Monaten, ja, nee, mal 4, bist du hier gestanden mit dem Kollegen Preis. Ich saß in irgendeinem Bergdorf in Nordwestitalien und habe mit zitternden Händen versucht, einen Stream irgendwie aufrecht zu erhalten, um das Spiel zu sehen. Und du konntest einen emotionalen Booster kommentieren und auf ihn zurückblicken, wie es selten ein Verein erhalten hat. Wir haben oft genug drüber gesprochen, auch in der Saisonvorbereitung jetzt. Das, was dieser Club dadurch eigentlich erhalten hat, ist ein unschätzbares Gut. Damit kannst du Welten bewegen. Berge versetzen. Schau dir Frankfurt an, beispielsweise.
Ja. Ich will ganz kurz noch mal reingrätschen. Für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern, Philipp Meisel redet über das 2-1 gegen den 1. FC Köln am letzten Spieltag.
Ja, natürlich. Ja, klar. Sorry, das habe ich vorausgesetzt, klar. Und jetzt, 4,5 Monate später, stehst du da, ohne Trainer, mit einem Interimstrainer, der weiß, er ist eigentlich echt nur 3 Wochen da. Der Datenanalyst Kammermeier aus dem Trainerteam ist mit dem Trainer mitgegangen. Du hast eine Mannschaft, die völlig verunsichert ist und nicht das liefert, was sie liefern kann. Du bist Tabellenvorletzter mit keinem Sieg aus 9 Spielen und in der Führungsetage oder in den Führungsetagen knirscht und kracht es an jeder Ecke. Das, also so eine Situation wie die im Mai nach dem 2-1 und dem Platzsturm und dem Klassenerhalt und diesem wahnsinnigen Moment, der in die Vereinsgeschichte für immer eingegangen ist, so an die Wand zu knallen, das kann nur der VfB. Das schafft kein anderer Club.
Ich möchte an der Stelle auch nochmal über einen bulligen Schott mit Segelohren reden.
Dieser hässliche Vogel, ja.
Bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung. Aber, ja, du hast es angesprochen, letzter Spieltag gegen Köln. Aber auch in der Vorbereitung waren wir eigentlich alle unisono positiv gestimmt. Die Vorbereitung lief gut, ohne die ganz großen Verletzungen, ungeschlagen in den Testspielen, dann noch Valencia weggemacht, im Pokal mehr oder minder souverän gegen Dynamo die 2. Runde erreicht. 1. Spieltag, 1-1 gegen Leipzig, alles gut. Du fährst nach Bremen am 2. Spieltag, beginnst nicht gut, führst dann aber 2-1 durch Endo und Silas. Kannst vielleicht 3-1 führen und stehst auf jeden Fall kurz davor, am 2. Spieltag den 1. Saisonsieg einzufahren. Und dann kommt eben dieser Oliver Burke. Man soll nicht immer alles an einer Szene festmachen, aber ich bin weiterhin der Überzeugung, dass diese Szene für beide Teams wegweisend war. Denn wenn der VfB am zweiten Spieltag in Bremen die 3 Punkte einsackt und quasi ungeschlagene Vorbereitung, 4 Punkte nach 2 Spieltagen im Pokal in der 2. Runde, dann wäre da Ruhe im Puff, wenn man das mal so sagen darf an der Stelle. Und dann wäre das auch für eine Weile weitergegangen. Und dann hätte man auch Punkte in Köln und gegen Schalke deutlich angenehmer reflektieren können als halt eben nur mit dem 2-2 in Bremen. Und das war für mich zumindest so ein bisschen der Knackmoment, der dafür gesorgt hat, dass wir heute hier stehen und nicht über den VfB vielleicht mit einem Punktestand von 10 oder 12 reden. Ja.
Ein rothaariger, segelohriger Schotte, dessen größter Erfolg jeden Tag darin besteht, dass er sich selber unfallfrei die Schuhe binden kann, Alter. Am besten lass uns weiterhüpfen, weil sonst wird es ausfallend, ey.
Ja, lass uns weiterhüpfen. Komm, es bringt ja alles nichts. Schöne Grüße an Bremen, nichts für ungut. Ne? Ihr wisst das, ihr kennt uns ja. Wie geht's weiter? Wie ist der Stand der Dinge? Fakt ist, ich sag's gerne nochmal an der Stelle und entschuldige mich auch in aller Form, sollte mittlerweile der Stand ein anderer sein. Mittwochnachmittag ist Michael Wimmer der Interimscoach, der Co-Trainer, der jetzt eben das Training leitet und wenn jetzt nichts Bahnbrechendes mehr passiert, auch am Samstag gegen Bochum an der Seitenlinie steht. Aber wie sieht's aus mit der Suche? Ja, wer sind die Kandidaten? Wie lautet das Anforderungsprofil? Auch dazu hat sich Sportdirektor Sven Mislintat am Rande des Dienstagstrainings ausführlich geäußert und da hören wir jetzt mal rein.
Also ganz grundsätzlich, finde ich, muss man mal erklären, warum wir einen Interimstrainer zum jetzigen Zeitpunkt haben. Und ich glaube, dass unsere Beziehung als Club zum Rino auszeichnet, dass wir zu jedem Zeitpunkt ein 100%iges Vertrauen hatten in ihn, in jedem Spiel, was er als Trainer für diesen Club geleitet hat. Und ich habe da sehr klare und sehr klare Werte zu dem Themenkomplex und einen Wertekompass, der vielleicht im Profifußball nicht überall so ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber unser Weg ist, dem Trainer 100% zu vertrauen, wenn er ein Spiel am Wochenende macht. Und wenn er das so 100%ige Vertrauen nicht mehr hat, das Spiel auch nicht macht am Wochenende. Und deswegen ist es für uns eine klare chronologische Abfolge. Also erst sprichst du mit deinem Trainer und entlässt ihn. Und dann kümmerst dich richtig um den Nachfolger. Und das Gute im Fußball ist, dass man in der Regel im Club Trainer hat, die interimsmäßig aushelfen können. Unser Ziel ist, schnell auch, aber die genaueste und bestmögliche Lösung für am besten weitere 1000 Tage, 100 Spiele und nicht für 3 Spiele, 5-1 oder ein halbes Jahr, was die durchschnittliche Halbwertszeit vorher war bei uns beim VfB Stuttgart. Und deswegen ist es auch eine Option, dass Michi Wimmer das Spiel macht. Oder vielleicht auch mehrere Spiele macht. Ist nicht das Ziel, aber es muss auch passen. Und auch wir müssen natürlich zum Trainer zum gewollten Trainer passen. Also wir sind eine Mannschaft, die braucht auch immer einen Trainer, die auch Spieler in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt, Team, aber auch, muss man ganz klar sagen, im Moment aufgrund der Ergebnisse siegfähiger bekommt. Und aber auch, es macht keinen Sinn oder ergäbe überhaupt keinen Sinn, jetzt nach einem Spieler oder nach einem Trainer zu suchen, vielmehr, der von Prinzipien auch am Ball abgeht. Wir haben auch eine Identität am Ball und das muss schon zusammenpassen. Also es wird jetzt nicht helfen, tief stehen, nur noch verteidigen und nur noch Langholz spielen. Das ist nicht die Mentalität der Mannschaft, nicht die Identität der Mannschaft und auch nicht des Clubs. Und war es auch nie. Sondern warum haben wir eine Identifikation mit den Fans? Weil wir auch wieder so spielen, wie wir spielen. Und ich glaube, das sind die Anforderungen, die wir an den Trainer stellen.
So, wir haben jetzt von Sven Mislintat also viel gehört, was auch gefordert wird, welcher Spielstil gefragt ist. Und jetzt sind wir wahrscheinlich fürs Name-Dropping da, schätze ich mal.
Erstmal für die Bewertung dieser Aussagen.
Gut, dann mach mal,
komm. Oder das Auseinanderklabustern dieser Aussage. Ich meine, er macht da oder geht für mich die richtigen Analyse ein. Ja, du kannst jetzt natürlich nicht einen Paradigmenwechsel einläuten. Und der geht ja mit einer Personalie einher. Wenn ich jetzt einen Trainer hole wie, jetzt mal, es wird nicht passieren, aber überspitzt formuliert, Felix Magath. Ja? Also ein Trainertypus, der einen Anachronismus mittlerweile darstellt in der Branche. Ja? Ein Schleifer alter Schule, dann ist das nichts, was diese Mannschaft weiterbringen wird. Ja? Und dann ist auch der Impuls, der mit Sicherheit einsetzen wird für 2-3 Spiele, so schnell wieder verpufft, dass es ihnen eigentlich, es sich einfach nicht lohnt. Du brauchst einen Trainer, der bereit ist, die grundsätzlichen Leitplanken, die der VfB Stuttgart aufgestellt hat, und die sind zum Glück unantastbar, zumindest wirkt es für mich bisher so, ja, offensiv, mutig, Spielstil, dies, das und so weiter, was da alles dahinter ist. Wir haben oft genug darüber gesprochen. Es wird auch im NLZ entsprechend gelehrt und gelebt. Das muss weitergetragen werden von der neuen Personalie oder von dem neuen starken Mann vorne in der Linie, der mit seinem Team kommt oder wie auch immer. Ja? Und deswegen werden bestimmte Trainertypen natürlich von vornherein ausgeschlossen. Ja? Und zum Glück ist Markus Weinz ja mittlerweile eh vom Markt. Ja? Weil
das hat Steffen letzte Woche auch gesagt.
Sowas will ich hier nicht nochmal sehen. Ey, ja? Das wäre ja wirklich, also kaum zu verargumentieren einfach. So, und das aber wiederum, das was wir hier gerade beschreiben, reduziert natürlich deinen Bewerberkreis oder deinen Kandidatenkreis auf ein bestimmtes Maß. Ja? Spontan würde ich tippen, auch wenn wir gleich noch zu den Namen kommen, die auch schon im Umlauf sind, dass es keiner wird von dem berühmten Karussell, auf dem ja einige auch prominente Namen sind. Ein Adi Hütter, der ist natürlich genannt worden sofort, ja, der wird auch bei Schalke gerade genannt, wo es ja auch ein Endspiel gibt für Frank Kramer an diesem Wochenende in der Bundesliga, ja, und das ist, glaube ich, ein Mann, der nicht zu dem Anforderungsprofil passt, das der VfL Stuttgart aufstellt, ja, und zu Recht auch aufstellt.
Es gab dann einen Namen, der zumindest so die erste Phase dieser Trainersuche beherrscht hat. Das war Jolt Löw, der bis vor kurzem, bis zum 0-1 bei Dynamo Zagreb mit dem Chelsea FC. Ich muss es einmal sagen. Der also bis dahin oder auch in den Jahren zuvor treuer Wegbegleiter von Thomas Tuchel war und da kurzzeitig mal die Frage im Raum stand, will er einen Cheftrainerposten? Kann schon sein, dass er ihn will, aber offenbar nicht beim VfB. Das hat sich dann ziemlich schnell zerschlagen. Bin an der Stelle übrigens auch ganz froh, dass ich nicht irgendwie mit Sky Unterstrich ständig irgendwelche Dinge in die Welt rausposaunen muss. Das wäre mir selbst ein bisschen unangenehm, aber das nur dazu.
True.
Ja, also Jolt Löw hat sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erledigt. Dann hast du Adi Hütter genannt, sehe ich auch nicht. Ich bin tatsächlich fast ein bisschen erleichtert, wenn ich ehrlich sein darf, dass es eben keiner aus diesem sagenumwobenen Karussell ist. Zumindest keiner, der jetzt irgendwie zuvor 3, 4, 5 Stationen in der Bundesliga hatte. Wenn es einen Namen gibt, der gerade ein bisschen heiß ist, dann ist das einer, der zwar schon mal auf das Bundesliga-Karussell aufgestiegen ist, aber jetzt da noch nicht groß rumgetourt ist, sondern eben bisher eine Station hatte. Und das ist Sebastian Hoeneß, der bei der TSG Hoffenheim war zuletzt.
Das ist richtig. Und nach allem, was wir wissen, würde der wahrscheinlich rückwärts barfuß oder per Handstand hierher laufen, um diesen Job machen zu dürfen. Ja, ist ja auch legitim, ja, klar. Man
ist ja froh, wenn es tatsächlich noch Trainer gibt, die den VfB machen wollen.
Ob er das richtige Rüstzeug mitbringt, weiß ich halt nicht genug einzuschätzen. Genauso geht es mir eigentlich bei Hütter, nochmal zurück zu ihm. Ja, ich meine, was er die letzten beiden Stationen gezeigt hat, da würde ich klar sagen, das passt nicht. Ich mag zwar den Fußballstil, den er pflegt, aber zu dem, was der VfB Stuttgart gerade im Kader stehen hat und zu dem, was der VfL Stuttgart spielen will, passt dieser Hütter-Stil nicht wirklich. Wenn ich beispielsweise aber zurückgehe, noch ein paar Jahre zuvor, als Hütter mit Young Boys Bern erst die Schweizer Liga und dann die Champions League aufgemischt hat.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Und da waren eben sehr viele sehr junge Spieler dabei. Da wurde ein ultra-offensiver Stil geprägt, der ja auch ein Stück weit seine Reputation dann mit ausgemacht hat. Da kommt dieses Urteil schon wieder ein bisschen in Schwanken. Also ihr seht, selbst ich bin da wirklich hin und her gerissen. Bleibe aber dabei, und das liegt auch daran, an der Konstellation, die beim VfB Stuttgart vorherrscht. Ja, also ein Sven Mislintat als starker Mann im sportlichen Bereich, ja, ein Alex Werle, der aber dann doch das Sagen hat, dann die externen Berater. Ich glaube nicht, dass ein Hütter mit so einer Konstellation, auch ein Hoeneß wahrscheinlich nicht, allzu gut klarkommen würde, weil die haben eben schon andere Jobs gehabt und andere Sachen erlebt. Einer der Namen, die nirgendwo genannt werden, die aus diesem typischen Akademiebereich, NLZ-Bereich kommen, schon eher. Das ist ein junger Trainer. So ähnlich was bei Materazzi am Anfang ja auch. Das hat er selbst sogar gesagt. Als ich hierher kam, habe ich mir das ein oder andere halt sagen lassen. Mittlerweile bin ich ein reifer, erwachsener Coach. Jetzt lasse ich mir nicht mehr alles sagen. Ja, lässt auch ein bisschen blicken ins Binnenverhältnis. Ein bisschen hat Materazzi beispielsweise diese Aussage. Ja, aber da glaube ich schon eher, dass da jemand dabei wäre, und ich kenne leider zu wenige aus diesen NLZs, ja, in ganz Deutschland, der gut zum VfL Stuttgart passen würde, weil er ein Entwickler ist, ein Ausbilder. Das hat Sven ja gerade gesagt in dem O-Ton. Wir brauchen nicht nur einen, der die Truppe siegfähig macht, sondern wir brauchen eben auch einen, der entwickeln kann. Ja, das muss einhergehen. Und Materazzo, und damit nochmal zu ihm, ist halt das eine abhanden gegangen. Ja, entwickeln war immer da. Werte hat er immer geschaffen. Spieler hat er immer weitergebracht. Aber die Siegfähigkeit war nicht mehr da. Und wenn du halt keine Ergebnisse lieferst in diesem knallharten Business, dann wird irgendwann der Daumen gesenkt. Von dem auch das eine Aussage von Sven Mislintat von dieser Runde am Dienstag. Diese Entscheidung ist einstimmig gefallen. Ja, da sitzen natürlich dann einige am Tisch. Meines Erachtens zu viele vielleicht, aber sie ist einstimmig gefallen. Und dann ist halt so, dass eine Trennung vollzogen wird.
Der Punkt, den du gerade mit Materazzo und seiner Anfangszeit genannt hast, den halte ich für sehr, sehr interessant. Und ich formuliere es mal flapsig. Ich glaube nicht, dass Sven Mislintat und Co. und auch einige andere noch ein weiteres Alpha-Tier gerne hätten in den Reihen, was dann möglicherweise ein neuer Trainer wäre, was dann auch mittlerweile ein Adi Hütter wäre. Also jemand, der schon viel mitgemacht hat, der auch sagt, pass auf, Männer, ich bin hier der neue Trainer, ich habe schon auch Ahnung, lasst mich mal machen. Ich glaube, dass es den Entscheidern beim VfB schon sehr recht wäre und deswegen wäre diese Personalie Sold Löw wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen, die zwar schon Erfahrung hat, aber nicht auf der Cheftrainerposition, zumindest nicht auf der Cheftrainerposition in der höchsten deutschen Spielklasse. Und da einfach auch schon noch ein bisschen auch dieses, beim VfB sollen ja offenbar nicht nur die Spieler geformt werden, sondern ja auch Trainer. Das ist ja das, was mit Pellegrino Matarazzo letzten Endes passiert ist, dass ja aus einem Newcomer ein gestandener Bundesliga-Trainer mit Erfahrung hervorgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt eben durchaus das ist, was sich auch ein Sven Mislintat wünscht. Ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Magengrummeln, weil ich nicht weiß, ob das jetzt in der Situation das Beste ist, weil, denken wir zurück an die Verpflichtung Materazzo, da war der VfB in der zweiten Liga. Er hatte zwar mehr oder minder den Imperativ, aufsteigen zu müssen, aber ich finde, Aufstiegskampf zweite Liga ist nochmal eine andere Situation als Abstiegskampf Bundesliga. Und da jetzt ein Greenhorn reinzuschicken, bereitet mir ein bisschen Sorgen.
Das ist die Konstellation, die schon angesprochen, ja, richtig. Und das, da spielt dann eben auch die Vertragssituation von Sven Mislintat eine Rolle in dieser Konstellation. Und insofern ist es erstmal richtig, keinen Schnellschuss zu machen. Ja? Da bin ich wiederum bei der Entscheidung der Verantwortlichen. Ja? Dass erstmal Michi Wimmer machen lassen, der wird das gut machen. Für die Mannschaft ändert sich nicht viel, weil er hat sowieso das Training meistens geleitet mit Michael Kammermeier. Materazzo hat sehr viel in den letzten Wochen und Monaten dann sich dahingehend entwickelt, dass er gesagt hat, ich lasse die Jungs mal machen, ich mache den Supervisor, ich schaue mir das alles an und greife ein oder interveniere, wenn ich das für richtig halte. Hat er auch wiederum oft genug gemacht, aber er war jetzt nicht mehr derjenige, der Übungsformen ausgesucht hat, der Trainingspläne erstellt hat oder der hat die natürlich noch mit entschieden und so weiter und natürlich auch verantwortet, ganz klar, aber er hat ganz, ganz viel an sein Team übertragen. Das ist ja auch was einen Führer auszeichnet, ja, irgendwo. Also ein Teamleader, in dem Fall der Cheftrainer, der Chef eines Trainerteams, wenn der seinen Teammitgliedern Themenbereiche delegiert, zeichnet ihn das erstmal aus, finde ich zumindest. Also ich verstehe Führen so, wenn ich in dieser Position bin, dann gebe ich denen, die mit mir in dieser Unternehmung sind, ja auch Teilbereiche ab, ja, und lasse sie da wirken mit einem Freiraum, damit sie da auch ein Stück weit wachsen können. Ja, ich finde das absolut richtig so. Und jetzt bin ich aber abgeschweift, weil, wie gesagt, solange diese Situation, Werle Mislintat, offen ist, und kann das natürlich auch eine Rolle spielen bei vielen Kandidaten, die angesprochen werden. Ganz klar, die sehen, Moment mal, ich weiß gar nicht, wie es da weitergeht. Und dann ist plötzlich der nächste weg, der mich eigentlich mit hier reingeholt hat. Dann stehe ich alleine da und so weiter. Ja, es ist ja ganz logisch, dass diese Herren solche Konstellationen natürlich ganz genau beobachten, bevor sie entscheiden, will ich da beim VfB als neuer Trainer wirken oder möchte ich es eher nicht?
Und zumindest vor dem Hintergrund finde ich sehr nachvollziehbar, was Sven Mislintat vorher gesagt hat, nämlich, dass er nach Möglichkeit jemanden sucht, der nochmal 100 Spiele und 1000 Tage macht, weil das ist wirklich die richtige Herangehensweise. Jetzt nicht danach zu gucken, wie kommen wir jetzt durch bis zur WM-Pause, sondern das bringt nichts, sondern wirklich auch da langfristig zu denken, genau, möglichst erfolgreich mit dem Ziel, die Klasse zu halten und die Mannschaft, wenn es geht, nach Möglichkeit weiterzuentwickeln. Das finde ich schon die richtige Herangehensweise. Problematisch ist und bleibt für mich einfach nur der Zeitpunkt jetzt.
Diese Entscheidung muss sitzen. Da müssen wir noch gar nicht drum reden. Ja? Und ich finde das natürlich den richtigen Ansatz. Ja? Weil die andere Seite, die kennt der VfB ja zu Genüge. Na? Ich glaube, die Zeit, die Materazzo hier verbracht hat, diese 1000 Tage, nehmen wir mal die 1000 Tage davor, da waren es glaube ich 6, 7, 8 ja, Übungsleiter, die sich hier die Klinke in die Hand gegeben haben. Das ist ja nicht, das kann ja nicht dein Anspruch sein, ja, wieder dahin zurückzukommen, wo du mal herkommst. So, nochmal aufzählen. Also Löw, sehr unwahrscheinlich. Hütter, sehr unwahrscheinlich. Tedesco, raus. Auch ein Matze Jaisle, RB Salzburg, hat man wohl die Fühler ein bisschen ausgestreckt, raus. Hoeneß, aus dessen Lager klare Signale kommen, der würde gerne. Weitere Namen, Christian? Schwierig, ja?
Schwierig. Ich habe da wirklich auch immer noch so ein Mr. X, ein nicht näher zu benennenden Mr. X im Hinterkopf, wie du es auch gerade angesprochen hast, irgendein NLZ-Trainer womöglich. So wie, so wie damals ja auch Pellegrino Materazzo mehr oder minder wie Kai aus der Kiste kam, mit dem auch vorher keiner gerechnet hatte. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und wer auch immer es wird, wir haben auf jeden Fall noch guten Stoff für die nächste Folge dann.
So sieht's aus. Und bevor wir hier weiter in dieser Suppe rumrühren, ja, würde ich doch lieber nochmal versuchen, mich auf das zu konzentrieren, was A wesentlich ist und B konkret. Und das ist Michael Wimmer. Der wird definitiv am Samstag in der Linie stehen. Ja? Und er wird es wahrscheinlich nicht nur am Samstag tun, sondern auch am Mittwoch und vielleicht auch noch in Dortmund. Ja?
Und er wird es nicht zum ersten Mal tun, denn er stand ja auch schon gegen Schalke an der Seitenlinie, nachdem da Pellegrino Materazzo gelb-rot gesperrt war. Also ist jetzt auch nicht eine komplette Premiere für ihn, da als Verantwortlicher an der Linie zu stehen. Der kennt dieses Gefühl.
So, was wissen wir über Michi Wimmer?
Das darfst du mir erzählen.
Also erstmal würde ich ab sofort anfangen, ihn gern Michael zu nennen, weil Michi ist in Ordnung, aber Michael wirkt dann doch schon ein bisschen anders. Er ist jemand, der so habe ich das wahrgenommen, in den letzten Jahren, seit er hier ist, einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft hat. Ja, der konnte also ja auch da sich so ein bisschen frei bewegen unterhalb Materazzo, weil er halt eher so natürlich nicht diese Cheftrainer, sondern eher eine Co-Trainer und damit auch ein bisschen eine Kumpelrolle haben konnte. Nach allem, was ich bisher höre und auch gesehen habe aus den Einheiten, die er jetzt geleitet hat, endet er das nicht. Und das wäre meines Erachtens auch ein großer Fehler. Wenn er jetzt anfangen würde, ey, Moment mal, jetzt bin ich euer Boss, jetzt behandle ich euch nicht mehr als Kumpel und nehme euch nicht mehr in den Arm und scherz und lach nicht mehr mit euch rum, ja, dann wäre das natürlich etwas, was einer Mannschaft sauer aufstoßen würde und damit kontraproduktiv wäre für die kommenden Aufgaben.
Das ist eine ganz wichtige Frage, die wollte ich dir nämlich eh stellen. Auch in deiner Funktion als Kicker bei der Eintracht. Wie ist das denn? Das ist ja schon, naja, weil das ist ja, sind wir mal ehrlich, so ein Teamkonstrukt, so ein Mannschaftsgefüge, das ist fast Wumpe, ob du in der Bundesliga oder in der Kreisliga bist. Am Ende ist es ja wirklich so, was machst du mit deinem Cheftrainer? Und genau das ist eine Frage, die ich dir wirklich gestellt hätte. Also wenn du einen Trainer hättest, der Co-Trainer wird plötzlich Cheftrainer oder zumindest mal Interimstrainer und vollzieht plötzlich einen kompletten Personality-Wechsel, also wie beim großen Umstyling bei Germany's Next Topmodel, das nimmst du doch als Spieler nicht für voll.
Ich wäre einfach, ich meine, gut, ich hätte es mir auch leisten können als Amateurküker, aber ich wäre am nächsten Donnerstag nicht mehr zum Training gekommen, ganz simpel. Ja. Also ich hatte beides schon, interessanterweise. Ja, Ich hatte einen Trainer, der war ein unfassbarer Schleifer, der war knüppelhart, hätte sich Felix Magath was von abschauen können, ja. Der aber außerhalb des Spielfeldes und der Kabine war der wie ein Vater, ja. Und auch heute noch, wenn ich ihn sehe, Sepp, beste Grüße, falls du das hörst, der ist wie ein Papa für uns gewesen, ja. Und für den hast du alles gemacht, du bist durchs Feuer gegangen, ich hätte mich geopfert, ganz ehrlich, für den Mann. Das war, und so hat die Mannschaft auch gespielt. Und, danach kam jemand anders und dann wurde quasi ein Mitspieler, spielender Trainer, ja, also ein Kumpel, mit dem du halt gekickt hast, der war sogar noch jünger als ich sogar. Und das hat auch gut funktioniert, aber eben auch nur deswegen so gut, weil er nichts geändert hat. Er hat uns genauso behandelt, wie wir vorher in der Kabine gesessen wären nebeneinander und uns drüber lustig gemacht hätten, was unser Trainer in der Vorwoche wieder für einen Scheiß hätte trainieren lassen. Also er hat es genauso... Er hat es genauso weitergemacht und deswegen sind ihm alle gefolgt. Ja? Und genau das wird Michi Wimmer, schon wieder, Entschuldigung, Michael Wimmer.
Du, mir ist alles recht, solange du nicht Michael sagst.
Michael. an diesem Samstag oder in diesen Wochen, in diesen Tagen auch tun. Ja, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Man sieht es ja auch, ihr seht ja selber, schau dich auf Social Media, ihr kennt es selbst auf Social Media, auf den Bildern, die der VfB postet, wie Wimmer da gezeigt wird, respektive die Szenen, die eingefangen wurden, da ist eigentlich schon alles klar. Ja, stilistisch wird da, glaube ich, nicht viel ändern, weil, und auch da ein Kritikpunkt von mir nochmal an der Entlassung, der Stil ist absolut in Ordnung. Ich fand das guten Fußball, den Materazzo spielen lassen wollte. Die Mannschaft, wie gesagt, hat nicht die Qualität, es immer umzusetzen. Ja, in der gleichen Intensität und der gleichen Performance Woche für Woche.
Der Spielansatz ist für mich alternativlos.
So sieht's aus. Und das wird, was wir da weitermachen, er wird es vielleicht ein bisschen hemdsärmeliger angehen. Ja, also das ist dann situativ zum Beispiel so, dass er halt beispielsweise wird es nicht immer das Kommando geben für eine Abwehr, versucht spielerisch zu lösen. Wenn es nicht anders geht, knüppelt das Ding auf die Tribüne, Mann. Ja, und wenn dir das Sicherheit gibt, dann nagelt's in den Oberrang. Das ist vollkommen wurscht. Ja, wenn es nicht anders geht, lange Naht, weg damit. Ja, zum Beispiel sowas. Ja, ich glaube auch, dass er von den personellen Engpässen eher profitieren wird, weil er dadurch jetzt jemand reinwerfen kann, der voll fit ist und gierig ist und willig. Herzliche Grüße an Herrn Pfeiffer aus Bad Mergentheim an dieser Stelle, kommen wir auch nachher aber noch dazu. Und ich glaube auch, dass der Gegner, der jetzt auf ihn wartet, einer ist, der der Situation an sich entgegenkommt und damit auch dem Trainer Wimmer.
Das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt, darüber, über den Gegner und ich glaube auch so ein bisschen über das Mannschaftsgefüge und was dieser Trainerwechsel mit dem Team macht, werden wir dann nachher in unserem Ausblick auf das Bochum-Spiel sprechen. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Bevor wir über das Kellerduell gegen den VfL Bochum sprechen, wagen wir wie so oft einen kleinen Exkurs.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Und wir beginnen unsere NLZ-News, so wie sie das gehört, mit den Damen, mit den Frauen des VfL Stuttgart. Die haben am Wochenende, Ding Dong, nicht gespielt. Das Lokalduell gegen der FK Lechke.
So ja, heißen sie wohl.
Ja, so heißen sie wohl. Ich komme aus der Ecke, ich darf das so sagen. Wurde einvernehmlich verlegt. Hintergründe kennen wir nicht, wollen wir auch nicht spekulieren. Spiel wird nachgeholt. Der VfB ist immer noch Tabellenzweiter. Und jetzt kommt's aber gegen Neuenstein zum Topduell am Sonntag an der Hafenbahnstraße, 15 Uhr. Erster Neuenstein gegen Zweiter VfB, getrennt durch, glaube ich, 2 oder 3 Punkte.
Da geht was.
Plus das eine Spiel, das jetzt verlegte. Das heißt, das ist ein wirklich entscheidendes Duell für den VfB. Denn damit kannst du A gleich ziehen und B hast dann noch das Spiel in der Hinterhand. Also es könnte für den Saisonverlauf ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein. Und ich glaube persönlich, so wie die Mädels bisher aufgetreten sind, dass auch die Verletzungsmisere, auch so hart sie ist mit den ganzen Knieverletzungen und dies, das, da fällt ja quasi jede Woche jemand aus, leider, auch längerfristig, dass sie das verpacken werden. Heiko Gerber wird seinen Damen schon sagen, wie man das hier angeht und vielleicht kommt dann der nächste große Auftritt von, na, Christian?
Von Frau Böpple.
Von Frau Böpple, genau.
Die hat schon 4-mal getroffen, wenn ich richtig bin, und 3-mal davon eben im Spiel, was vor 10 Tagen stattgefunden hat, gegen den TV Derending, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Und ja, Einladung geht raus an alle. Sonntag 15 Uhr. Ich wüsste nicht, was man da Besseres tun könnte, als zu dem Spiel zu gehen.
So sieht's aus.
Die U21, Philipp.
Die steht leider in zeitlicher Konkurrenz dazu.
Ja.
Die spielt eine Stunde davor gegen Kickers Offenbach im Gazi-Stadion. 6. Offenbach gegen 7. VfB, durch einen Punkt getrennt. Die letzten Jahre Offenbach immer oben mitgespielt, deswegen ja jetzt der Trainer gewechselt. Die wollen natürlich irgendwann mal hoch, schaffen es natürlich aber nicht, deswegen jetzt der neue Mann. Und ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Spiel sehen werden, denn auch Frank Fahrenhaus, den war mächtig sauer mit seiner Mannschaft nach so guten Wochen, 9 Spiele ohne Niederlage, dann 0-2 gegen Kassel und die Leistung hat ihm gar nicht gefallen, die da seine Mannschaft gezeigt hat. Da wird der Rasen brennen wahrscheinlich im Gazi-Stadion. Und ja, dann schauen wir mal, wer nachher die Nase vorne hat in dem Duell.
Fand ich sehr spannend, fand ich auch sehr interessant, dass Frank Farnos da auch so wirklich sauer reagiert hat nach der jetzt ersten Niederlage seit längerem. Und ja, OFC, absolut. Immer so ein bisschen, finde ich, der schlafende Riese in der Regionalliga. Will irgendwie jedes Jahr immer hoch, schafft es aber irgendwie nicht. Jetzt erneuter Trainerwechsel. Aber die Spiele gegen den OFC waren immer ziemlich spektakulär. Ich erinnere mich da auch an 2-2, Last Minute und. Da war schon viel dabei.
Da war alles dabei. Und wer einmal auf dem Biberer Berg war, der wird das nie vergessen. Das ist auch für die Regionalliga immer noch ein Gänsehautstadion und Gänsehautspiele, die da meistens stattfinden, auch wenn es natürlich nicht mehr auf der ganz großen Bühne stattfindet, wie früher, wenn oder als Erwin Kostette und Kollegen noch gegen die Pille getreten haben. Was willst du von der U19 und der U17?
Das würde ich mal verbuchen unter läuft. Das sieht sehr, sehr gut aus, zumindest auch was die Ergebnisse anbetrifft. Die U19 3-0 gegen Freiburg gewonnen, auch Nico Willig, der ja irgendwie, finde ich, müssen noch mal wieder eine Einladung aussprechen, ne? Mal mit ihm mal wieder sprechen. Das ist echt eine absolute Konstante, finde ich, auch in diesem Verein, was er da leistet, die konstant guten Ergebnisse, die U19 produziert, jetzt seit Jahren schon. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt ist wieder eine kleine Pause, richtig?
Genau, also die U19 DFB-11 spielt. Der Leon Reichardt ist nominiert aus der Mannschaft von Nico Willig. Dazu zwei Mann auf Abruf, glaube Nathan Winkler und Maxi Wagner, die beiden Stürmer und Mittelfeldspieler. 3-0 gegen Freiburg. Willig war zufrieden, Platz 6 in der Tabelle, aber da sollte schon noch ein bisschen was gehen, um den Trainer dauerhaft zufrieden zu halten, sagen wir es mal so.
Wir wissen ja, wie ehrgeizig er ist.
Genau, und vor allem auch von den Spielern, die hoch gerankt werden, ja, die dürfen gerne ein bisschen mehr wieder bringen und auch mannschaftsdienlicher auftreten. Ein herzlicher Gruß an dieser Stelle geht raus, beispielsweise an Laurin Ulrich, der, ja, ihr habt das Spiel gesehen, ich war vor Ort, also er hat auch ein Tor gemacht und so, das geht schon in Ordnung in dem Fall, aber hier und da würde es ihm gut zu Gesicht stehen, vielleicht ein bisschen mehr dann mal den Mitspieler zu suchen und vielleicht nicht immer nur das eigene Glück. Aber gut, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Das gilt auch für die U17. Die haben 3-1 gegen 60 gewonnen. Die Mannschaft von Markus Fiedler sind Vierter in der Tabelle. Und auch da ist erstmal Pause. Für beide Mannschaften geht es am 29. Oktober weiter. Und zwar für beide mit einem Südgipfel. Für die U19 geht es gegen Bayern. Für die U17 geht es auch gegen Bayern an diesem Wochenende.
Na, da ist einiges geboten. So. Dann würde ich sagen, ohne große Umschweife oder without further ado, lass uns reden über VfB Stuttgart gegen VfL Bochum. Samstag, 15:30 Uhr. Es trifft der 17. auf den 18. Damit ist eigentlich schon genug gesagt. Mehr Keller-Duell geht nicht und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig. Ich weiß, Philipp, dass du ja nicht so viel drauf gibst. Ich wollte es jetzt nicht mit Kraftausdruck verwenden, aber ich weiß, dass du ja normalerweise, sagen wir mal so, dich interessiert nicht so sehr, was der Gegner des VfB in der Vorwoche so geleistet hat. Ich finde dieses 3-0 gegen Eintracht Frankfurt aber schon erwähnenswert,
hast
oder?
Hast du mir gerade einen Hang zur Gossensprache nachgesagt?
Ich weiß es nicht. Also machen wir es kurz. Auch da, ohne jetzt in die Spiele en Detail zu gehen, der VfB hat gegen Eintracht Frankfurt gefühlt kein Land gesehen, 1-3 verloren, der VfL Bochum schlägt die 3-0. Hat auch ein bisschen das Spielglück auf seiner Seite, gar keine Frage, aber sie holen sich den Sieg und sind einfach dran am VfB tabellarisch.
Der VfL hat am letzten Samstag genau das geschafft, was dem VfB bisher fehlt und was dann auch dazu geführt hat, dass Herr Materazzo hier noch sehr lange Trainer gewesen wäre, nämlich ein Statement-Sieg.
Ja.
Ja. Man hat against all odds, ja, mal schön die Coronas auf den Tisch gelegt und gezeigt, was hier geht an der Kastropper Straße, ja. Und das ist einiges, wenn jedes Rädchen ineinander greift, ja. Und das wohlgemerkt ohne ihren besten Mann, dazu kommen wir gleich, ja. Das ist ein absolutes Statement und die Frankfurter waren ähnlich drauf wie gegen den VfB auch, müde nach dieser Europawoche. Da geht was, du musst sie halt entsprechend packen, ja. Und das hat der VfB nicht geschafft. Deswegen konnte Frankfurt das Ding, ich habe damals den Begriff auf einer Hinterbacke gewählt, ja, das Ding locker abräumen, ja.
Wer jetzt den Kraftausdruck geschickt umschifft, ja, hat, stark.
Ja, gerade noch so. Und das gibt den Bochumern wahrscheinlich sehr viel mit für die nächsten Wochen, selbst wenn es am Samstag jetzt schief gehen sollte gegen den VfB. Und das ist natürlich die Aufgabenstellung, die der VfB wiederum jetzt hat. Eine Mannschaft die einen Befreiungsschlag gelandet hat, dann doch irgendwie zu kriegen mit den Leuten, mit dem Stadion, mit dem Impuls neuer Übungsleiter, wenn auch alter Bekannter, weil er schon da. Schwierig, echt schwierig.
Ja, echt, schwierig, echt vor allem, weil Statement-Sieg ist das richtige Stichwort. Ja, zwei Dinge, die der VfL Bochum einfach bewerkstelligt hat. Das eine ist, das ist auch schon mal viel wert, sie lagen nicht gleich nach 5 Minuten 0-1 hinten, weil das ist eben das, was Eintracht Frankfurt in Stuttgart wahnsinnig in die Karten gespielt hat. Also sie hielten das Spiel lange offen, sie hielten das Spiel lange bei 0-0 und dann hatten sie einfach die entscheidenden Momente auf ihrer Seite. Sie hatten noch einen bockstarken Philipp Förster auf ihrer Seite, der 2 Tore vorbereitet hat, 1 geschossen hat. Respekt an der Stelle.
Ja, bitte Ziegen-Emojis an dieser Stelle einfügen, so viele wie ihr wollt.
Unbedingt, unbedingt. Und sie haben am Ende des Tages, jetzt muss ich es einmal, sie haben dann halt auch 3-0 gewonnen. Völlig wurscht, ob das Ding 1 oder 2 Tore zu hoch ist. Wann hat der VfB das letzte Mal ein Bundesligaspiel 3-0 gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Das ist die Frage, nicht nur ein Spiel zu gewinnen. Ja? Denken wir an die VfB-Siege in diesem Kalenderjahr. Das waren alles aus fast dramatischen Rückständen in den letzten 10 Minuten den Siegtreffer erzielt. Aber es gab seit Ewigkeiten beim VfB Stuttgart kein Spiel, das er von vorne weg dominiert hat. Vielleicht mal 2-0 zur Pause geführt und das Ding dann 3-1 gewonnen. Das gab's Ewigkeiten nicht. Und der VfL Bochum gewinnt jetzt einfach mal dieses Spiel 3-0. Und dann ist tatsächlich, so blöd es klingt, aber dass du irgendwie mit 4-5 Niederlagen in Folge gestartet bist, ist alles Makulatur, weil die Tabelle geht von vorne los. Muss auch an die Worte von Steffen Görsdorf denken, der letzte Woche gesagt hat, du kannst in 2-3 Spieltagen kannst du das komplette Momentum ändern. Der VfL Bochum ist dabei. Ich erinnere mich daran, in der vergangenen Bundesliga-Saison hat der VfB zu einer sehr ähnlichen Phase, es war auch so ungefähr der frühe Herbst, Arminia Bielefeld empfangen. Und die haben just auch in der Woche davor ihr erstes Spiel gewonnen und sind dann in der Woche drauf zum VfB gereist, haben, Okugawa irgendwie 20. Minute 0-1 und das Ding ging 0-1 aus. Die haben also dann in Stuttgart tatsächlich ihren 2. Sieg in Folge gefeiert. Und den VfB so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und ganz, ganz wichtiger Aspekt war einfach, dass die in der Woche davor schon dreifach gepunktet haben. Und das beunruhigt mich ein bisschen. Natürlich geht dieses Spiel komplett von vorne los, aber wer jetzt erstmal einen Boost hat, wer jetzt erstmal mit breiter Brust agiert, das ist ganz klar, das ist erstmal nicht der VfB Stuttgart, so leid es mir tut.
Ja, und was mir dann noch gerade in den Kopf kommt mit der Situation, die du beschrieben hast, Fehler wiederholen. Ja, da ist der VfB leider auch ganz groß in diesen Tagen. Ja, immer wieder werden ein und dieselben Fehler wiederholt. Nur von anderen Leuten im Wesentlichen. Ja.
Genau, das ist das Schlimme. Du kannst es nicht festmachen. Du hast gar keine, und deswegen, also wirklich, ich wäre auch nicht gerne in der Haut auch des Trainers gewesen. Du bist gerade so ein bisschen dabei, ein bisschen Bob der Baumeister mäßig, gerade ein Loch zu stopfen. Da geht auf der anderen Seite das nächste auf. Und du kommst gar nicht hinterher. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst. Weil gerade wenn du denkst, ich habe jetzt diesen einen Bereich, den habe ich stabilisiert oder den habe ich soweit, dass er fehlerfrei agiert, dann geht's woanders wieder los. Und dann, also wie gesagt, das beste Beispiel, guckt euch die Spielfilme an, gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg, gegen Union. Das waren 3 Niederlagen und jede Niederlage brachte andere Aspekte, die nicht funktioniert haben. Und zwar immer genau so, dass es zu 0 Punkten in 3 Spielen gereicht hat. Und das ist das Schlimme.
Ja, das ist richtig. Und dann hat der VfL noch einen wirklichen Joker in der Hinterhand, das ist sein bester Spieler, Player to Watch für mich, ehemaliger VfB-Akademiespieler, Kevin Stöger.
Ja.
War hier auch mal zu erfolgreichen VfB-2-Drittliga-Zeiten Spielmacher unter Jürgen Kramny, hat es dann über verschiedenste Wege, war in Paderborn, war in Mainz.
In Mainz wichtige Tore geschossen.
Bochum war er auch schon mal, ist dann doch in die Bundesliga gepackt, Topmann, Österreicher. Letzte Woche gegen Frankfurt, Corinna zu Besuch gehabt, war verhindert. Jetzt an diesem Mittwoch ins Training eingestiegen. Der dürfte auf jeden Fall auf der Bank sitzen am Samstag. Eine alte Wirkungsstätte, wenn man so möchte, wenn er nie im großen Stadion gespielt hat. Doch auch der VfB hat so ein paar Sachen in der Hinterhand, finde ich. Zum einen sollte man nicht kleinreden, dass der VfB dieses Spiel gegen Union zwar verloren hat, aber er hat halt auch über weite Strecken eine sehr konzentrierte, saubere Leistung gezeigt. Auch wenn da nicht vieles so funktioniert hat, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat und da viel vor allem offensiv nicht so funktioniert hat, aber defensiv stabil. Ja, das war für mich, finde ich, eine gute Basis. Ja, und ist es auch für das Spiel gegen den VfL jetzt. Dann hast du zweimal so eine Kai aus der Kiste-Situation. Du hast einmal den gesperrten Karasor, du hast einmal den gesperrten Girassi. Ja, Girassi-Ersatz ist, glaube ich, schnell besprochen, das wird Luca Pfeiffer sein. Ich glaube, dass Michael Wimmer dieses grundsätzliche Herangehensweise mit der starken, großen, stabilen Neuen beibehalten wird. Ja, nicht auf Smallball setzt, auch deswegen, weil beispielsweise ein Juan Perea ihm im Training nicht unbedingt die Anzeichen gibt, soweit ich das bisher gesehen habe, auch unter Matarazzo schon nicht, dass man da vielleicht mal was probieren könnte.
Wenn ich ganz kurz reingrätschen darf an der Stelle, Luca Pfeiffer, ohne zu viel Druck aufbauen zu wollen, aber wenn es ein Spiel gibt, wo er unter Beweis stellen sollte, dass er zu Recht in diesem Kader steht und dass er auch zu Recht von Sven Mislintat verpflichtet wurde, dann ist es ein Heimspiel gegen den VfL Bochum. Genau. Ja, also das ist es.
Das hätte ich jetzt noch gesagt, hättest du mich nicht abgegrätscht. Was du natürlich gerne machen darfst, das ist ja der Grundsatz hier in unserer Sendung, wir dürfen uns gegenseitig immer wieder abgrätschen. Das ist genau das Spiel, wo Luca Pfeiffer ein Statement setzen kann. Ja, und die zweite Situation ist die Situation 6.
Also mit CHS hinten.
Ja, Christian, für unsere jungen Zuhörer. Ja. Und ich glaube, das wird einer sein, mit dem gar keiner rechnet. Jetzt rat mal mehr.
Okay, also ich habe sofort gedacht an Beispiele wie Mio oder Lee Egloff vielleicht sogar, der da vielleicht ein bisschen offensiver gehen könnte. Du schüttelst mit dem Kopf?
Nein, ich glaube, Wimmer wird die beiden offensiven Achterpositionen gleich besetzt halten. Das heißt, Ahamada und Endo.
Das heißt, er nimmt einen 1:1-Wechsel für Karasor vor?
Nimmt einen 1:1-Wechsel für Karasor vor. Jetzt bist wieder du dran.
Kai aus der Kiste.
Nicolas Nachtey.
Sehr guter Name. Ist mittlerweile auch wieder, glaube ich, soweit hergestellt, dass er spielfit ist.
Ne? Am Sonntag sich das Leibchen der Einwechselspieler vom Kopf reißen, zur Auswechselbank gesprintet, wäre reingekommen, just in dem Moment, wo er sich die Schuhe bindet und bereit macht, fällt das 0-1 und dadurch wechselt sich die Situation, er blieb draußen.
Finde ich gut, dass der Name fällt. Finde ich auch gut, dass du die Situation ansprichst gegen Union, weil das ist so ein Spieler, der ein bisschen, finde ich, einfach vom Radar verschwunden ist, zuletzt. Wir hatten ihn ja oft, haben über ihn diskutiert, auch was seine Entwicklung anging, zuletzt, als er dann verliehen war. Und jetzt wäre so eine Möglichkeit, und auch das ist zumindest etwas, was so ein, sag ich mal, jetzt kein Trainerwechsel in dem Sinne, aber was, wenn halt eben ein Interimstrainer an der Seitlinie steht, der kann solche Dinge ausprobieren. Und die Tatsache, dass Kara so gesperrt ist, gibt ihm ja nochmal die Chance, gibt ihm quasi nochmal die Möglichkeit, da was zu tun. Ich finde das spannend. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr gefällt mir dein Argument. Wobei ich tatsächlich mir schon auch vorstellen kann, dass Michael Wimmer vielleicht ein bisschen eine spielerische, eine stärkere Variante wählt und vielleicht ein bisschen rumrotiert. Aber du schüttelst mit dem Kopf, wir gucken mal, wie es wird am Samstag.
Lass uns doch mal gucken, was taktisch auf den VfB wartet. Bühne auf für Jonas, Bühne frei für Jonas Bischofberger.
Die Mein-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der VfB Stuttgart ist nicht die einzige Mannschaft in der Liga, die schon den Trainer gewechselt hat. Der VfL Bochum wird auch mit einem relativ frischen Gesicht in der Seitenlinie anreisen. Thomas Letsch ist ein Trainer, der aus dieser RB-Trainerschule kommt und genau diesen Stil jetzt eben auch in Bochum umsetzt. Die haben sich zu einer klaren Pressing-Mannschaft gewandelt, die hoch anläuft, die sehr schnell umschaltet und auch eine sehr hohe Laufintensität an den Tag legt. Vor allem im Gegenpressing waren sie teilweise schon extrem aggressiv unterwegs und haben da auch einige sehr gute Ballgewinne geholt. Am Ball versuchen sie dann eben sehr viel mit Kontern zu arbeiten und auch sehr viel mit zweiten Bällen, wo sie ziemlich stark sind. Denn mit Manuel Riemann haben sie einen der spielstärksten Torhüter der Liga, der diese langen Bälle punktgenau schlagen kann. Und dann ziehen sie sich eben vorne sehr kompakt um den Zielspieler zusammen und jagen dann halt einfach den Ball hinterher. Bei der Formation hat Bochum im letzten Spiel gegen Frankfurt auf ein 4:3:1 umgestellt, womit sie deutlich besser unterwegs waren als mit dem 5:3:2, das sie gegen Leipzig gespielt haben, auch weil sie damit zum Beispiel mehr Druck auf den Flügel bekommen haben. Sie leiden aber trotzdem so ein bisschen unter den typischen Schwächen von diesem RB-Pressing. Zum Beispiel können sie damit zwar in einigen Phasen ziemlich feldüberlegen und dominant aussehen, haben aber durchaus auch schwache Momente dabei, wenn sie doch mal eine weniger intensive Phase haben zum Beispiel. Und da werden sie dann punktuell anfällig, indem zum Beispiel plötzlich ein extrem gefährlicher Steilpass hinter die Abwehr aufgeht. Eventuell können auch Verlagerungen funktionieren, weil Bochum sehr zentrumslastig verteidigt und dieses RB-Pressing halt auch sehr ballorientiert ist, was dazu führt, dass manchmal halt auch zwei Spieler auf den Ball drauf rennen, die dann anderswo fehlen. Da muss man dann cool und pressingresistent bleiben und unter Druck dann eben diese freien Räume finden. Insofern scheint bei diesem Spiel relativ klar, was den VfB erwarten wird, aber es ist umgekehrt natürlich relativ offen, was der VfB dem entgegensetzen wird.
Ja, dass der geschätzte Kollege Jonas Bischofberger mit seinen Eindrücken zum VfL Bochum. Bin auch weiterhin übrigens sehr, sehr begeistert, wie er das so auseinandernimmt. Ich musste noch an dieses Wolfsburg-Ding, an die Wolfsburg-Analyse denken, ja, als er gesagt hat, agieren am Rande der Langeweile. Und genauso war es dann teilweise in der zweiten Halbzeit. Also ja, spannende Geschichte. Der VfL Bochum, der weil das ja oft so ein bisschen verglichen wurde, der VfL Bochum, der für mich nicht sowas ist wie die Spielvereinigung Greuther Fürth im vergangenen Jahr. Die werden nicht so gnadenlos abschmieren und irgendwie 10 Spieltage vor Schluss als sichere Absteiger feststehen. Dazu hat diese Mannschaft zu viel Charakter, dazu haben die auch zu viel Atmosphäre, auch bei Heimspielen. Das ist nun mal, also bei aller Liebe, aber Stadion an der Castropa ist was anderes als Playmobil-Stadion oder Trolley-Arena oder wie auch immer. Und die musst du ernst nehmen. Und die musst du erst recht in dieser tabellarischen Situation ernst nehmen. Ich sag's ganz kurz nur, aber ich will diesen Gedanken dann schnell wieder verwerfen. Bei einer Niederlage bist du Tabellenletzter. Ja? Aber wie gesagt, das verwerfen wir schnell, sondern versuchen optimistisch zu sein und sagen, mit einem Sieg kannst du dich da wieder distanzieren und ein kleines Pölsterchen aufbauen zwischen dich, den VfL Bochum und dann nochmal gucken, was die Schalker machen. Bei denen ist ja gerade jetzt auch nicht alles eitel Sonnenschein.
Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, Christian. Deswegen werde ich jetzt nichts mehr weiter sagen, sondern mich einfach darauf freuen, dass wir am Samstag so einen richtig rassigen Kick wahrscheinlich sehen werden. Wie sie das gehört, Abstiegskampf, aber von der Sorte, wo sich beide Mannschaften hoffentlich nicht in die Pampers machen, sondern wirklich rausgehen, Gas geben und am Ende schlägt das Pendel halt für den etwas glücklicheren aus oder was auch immer. Ich freue mich auf diese Partie, ich freue mich auf die Atmosphäre und will noch gar nicht mir Gedanken darüber machen, was denn danach auf uns warten könnte. Insofern Augen zu und durch.
So machen wir es und haben für euch noch den Hinweis A, dass ihr wie immer sehr herzlich eingeladen seid, uns Feedback zu geben auf alle mögliche Art und Weise per Mail info@meinvfb.de, über Social Media, ihr findet uns @meinvfb, Facebook, Insta, Twitter. Freuen uns da sehr über eure Zuschriften. Und der zweite Punkt, den wir noch zu erwähnen haben, ist, dass ja in der nächsten Woche eine englische Woche ansteht und wir somit am Donnerstag wie üblich live gehen, aber dann eben auch noch das Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld mit dem Gepäck haben und dann möglicherweise auch einen neuen Cheftrainer beim VfB Stuttgart.
Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.